Herzlich willkommen im Kepler-Salon zum Mittag bei Kepler. Das ist ein neues Format, das seit einigen Monaten läuft und das wird gesponsert von der VKB Bank, von der Private Banking. Wir sind sehr froh, dass wir auch Mittag etwas anbieten können. Es gibt dazu eine Spargel-Cremesuppe, nicht wie vielleicht irrtümlich in der Zeitung gestanden ist, eine Kürbis-Cremesuppe. Wir wollten eben eine Suppe aus der Saison bringen, nicht? Entschuldigen Sie, dass Sie wollten, glaube ich, eher die Kürbis-Cremesuppe. Gut. Also das ist der kleine Suppendisput gewesen, aber ich glaube, Spargelcremesuppe ist schon angenehm heute. Die Suppe wird gesponsert von Forte heute. Herzlichen Dank. Herr Diller ist auch anwesend. Er wird es draußen auch hören, nehme ich an.
Er kocht sie gerade.
Ja, er kocht sie gerade, sehr gut. Mein Name ist Elsie Schulz. Ich bin seit 2009 Gastgeberin und immer noch mit großer Freude dabei und bin auch Präsidentin des Vereins Freunde Kepler Salon. Wenn Sie diesen unterstützen möchten, stehe ich Ihnen nachher, oder beitreten wollen, stehe ich Ihnen nachher gerne zur Verfügung. Ich darf Ihnen nun ein neues Mitglied vorstellen und auch unseren heutigen Gast, Frau Primaria Doktorin Elisabeth Haschke-Becher. Herzlich willkommen im Kepler-Salon. Und dass Sie Mitglied geworden sind, das freut mich natürlich auch ganz besonders. Ja, seit 2005 hat Frau Haschke-Becher leitet das Institut für medizinische und chemische Labordiagnostik und sie ist auch Leiterin des Kompetenzzentrums für Molekularbiologie und Genetik im Krankenhaus der Elisabethinen und ist seit 2008. Ihr Fachgebiet ist Pharmakogenetik. Was versteht man darunter? Wie beeinflussen die Gene die Wirkung von Medikamenten? Frau Haschke-Becher, woran arbeiten Sie heute gerade? Ich möchte ganz kurz noch zum Ablauf etwas sagen. Für diejenigen, die heute zum ersten Mal da sind, es wird jeder Kepler-Salon aufgezeichnet. Und darum bitten wir Sie nachher bei Fragen auf das Mikrofon zu warten. Sie geben mir ein Zeichen und Sie kommen dann der Reihe nach dran. Also bitte warten, bis Sie das Mikrofon erhalten. Sie können das alles im Internet unter unserer Homepage www.keplersalon.at jederzeit nachhören, beziehungsweise auch Kepler-Salon-Abende, die Sie bis jetzt versäumt haben und Sie vielleicht gerne dabei gewesen wären. Also das ist ganz einfach nachzuhören. Der Vortrag wird circa 20 Minuten dauern und anschließend gibt es 10 Minuten Diskussion und dann gibt es eben diese Spargelcremesuppe mit Wasser und Brot dazu. Der Kepler-Salon ist dann noch bis 14 Uhr geöffnet und Frau Haschke-Becher ist vielleicht nachher noch bereit für persönliche Fragen. Ja, bitte, Ihren Vortrag.
Zuerst einmal vielen Dank für die Einladung hier. Ich war ja schon neugierig vor ein paar Wochen als Gast hier und kann auch nur sagen, ich komme gerne wieder, weil ich finde das Medium und das Forum sehr spannend, gerade zum Mittag, die Mittagspause so zu verbringen, dass man ein bisschen was Neues hört und Neues lernt. Und beim letzten Mal war es, glaube ich, die energieeffiziente Stahlgewinnung. Ich kann sagen, ich hätte mir das wahrscheinlich nicht so im Leben angehört, aber das war ganz spannend und ich bin froh, dass ich da gewesen bin. Also vielen Dank, dass ich jetzt die Möglichkeit bekomme, Ihnen vielleicht irgendwas zu erklären, was Sie vielleicht schon wissen wollten oder vielleicht auch nicht wissen wollten und nachher sagen, das war doch ganz interessant. Ich habe es ganz bewusst Pille nach Mars auch genannt und Sie werden sich fragen, was ist das oder was könnte das sein? Ist das Traum oder Wirklichkeit? Es ist sicher so, dass ich sage, es ist vor 10 Jahren noch Traum gewesen, schön langsam wird es aber Wirklichkeit und was meinen wir damit, was verstehen wir darunter? Das heißt, dass wir aus Sicht des behandelnden Arztes ein Medikament haben möchten, um Sie ganz speziell als Patient für Ihre individuellen Bedürfnisse, sprich die Krankheit, ihre Situation behandeln zu können, das heißt die maximale Wirkung erreichen zu können, wenn möglich ohne Nebenwirkungen. Und ich glaube, sagen zu können, dass keiner von uns oder dass jeder von uns schon mal ein Medikament in seinem Leben nehmen musste und vielleicht auch schon erlebt hat, dass es nicht nur die Wirkung war, sondern auch die Nebenwirkung, die sie dann erlebt haben. Oder vielleicht auch die Situation war, dass sie das Medikament genommen haben und sagen, da genutzt hat es nicht wirklich was. Nachdem ich jetzt, sagen wir so, ich habe ein sehr gemischtes Publikum hier, jetzt möchte ich aber ein bisschen noch ausschweifen und ein paar Minuten damit verbringen und Ihnen zu erklären, die Grundbegriffe der Genetik an sich, weil die Genetik doch ein sehr komplexes Thema ist und ich ein paar Ausdrücke verwenden muss, mehr oder weniger, wo ich einfach voraussetzen muss, dass Sie wissen, worum es geht. Und deswegen, ich will nur schauen, da geht's runter, glaube ich. Fange ich einmal mit den Grundbegriffen der Genetik an. Und was Sie hier sehen, ist ein sogenannter Karyotyp. Ja? Das sind 46 Chromosome. Sie sehen 22 Chromosomenpaare, ja, die als Paar hier angeordnet sind und zwei einzelne. Das heißt, wir haben 44 Körperchromosome und zwei Geschlechtschromosome. In dem Fall sehen Sie hier ein X und ein Y, das heißt hier mit diesem Bild fühlen sich die Männer angesprochen, die hier herinnen sitzen. Bei den Damen, die hier herinnen als Zuhörerinnen sind, wäre hier ein XX. Ja, also würde kein Y vorliegen, sondern würde das Geschlechtschromosom ein Doppel-X sein. Diese Chromosomen finden Sie im Kern jeder kernhaltigen Zelle in Ihrem Körper. Das kann sein im Speichel, das kann im Blut sein, das kann in jedem Organ sein, in jeder Zelle in Ihrem Körper, die einen Kern hat, finden Sie diese Chromosomenanordnung. Wir nehmen das Karyotyp. Ja. Und in diesen Chromosomen ist die komplette Erbinformation Ihres Körpers gespeichert. Wie schaut jetzt so ein Chromosom aus, wenn man es jetzt ein bisschen genauer betrachtet? Wenn ich dieses Chromosom hernehme und im wahrsten Sinn des Wortes aufzwirble, ja, dann finde ich hier einen Doppelstrang. Ja? Das ist die sogenannte Desoxyribonukleinsäure, werden Sie vielleicht auch schon mal gehört haben, die DNA oder DNS, die immer im Doppelstrang vorkommt, ja? Nie im Einzelstrang vorkommt. Und Sie sehen hier einige Buchstaben, ja? Das CG und das AT. Und die Natur ist ja genial, so einfach sie ist, so genial ist sie. Das heißt, die Erbinformation ist in dieser DNA in Form von vier verschiedenen Basen kodiert. Das ist der Schlüssel zur Erbinformation. Das sind vier Basen, das Cytosin mit C, das Guanin mit G, Thymin und Adenin. Und es gibt nur diese vier. Und die Varianz, warum Sie schwarze Haare haben, warum wer andere blonde Haare hat, warum wer größer, kleiner wird, warum wir blaue oder braune Augen haben, liegt nur darin kodiert, in welcher Reihenfolge diese Basenpaare angeordnet sind. Und wir alle hier unterscheiden uns, das sehen wir, glaube ich, aber 99% der Erbinformation, die in dieser Form in unserem Körper kodiert ist, ist bei uns gleich.
99%? Ja. Das ist
sehr
viel.
Wir unterscheiden uns praktisch nur in diesem einen Prozent. Und dieses eine Prozent macht die Individualität aus. Und das finde ich genial. Und das Ganze ist durch vier verschiedene Basen und ihre Anordnung in der Reihenfolge kodiert. Man kann vielleicht noch ein bisschen genauer darauf eingehen. Es gibt immer Paare. Also Sie hören, ich spreche von Basenpaaren. Das heißt, die liegen immer im gegenüberliegenden Strang. Und C gehört immer zu G und G zu C. Und A gehört immer zu T und T zu A. Es gibt nie ein C zu A oder C zu T. Oder ein G zu A und G zu T. Das heißt, CG ist miteinander als Basenpaar verbunden und TA. Und den Begriff Gen werden Sie auch schon sehr oft gehört oder gelesen haben. Das heißt, ein Gen ist nichts anderes als ein bestimmter Abschnitt dieser DNS, der für ein bestimmtes Merkmal kodiert. Ja? Zum Beispiel das Gen für Ihre Augenfarbe. Das ist zwar nicht ganz so einfach, aber man kann es vielleicht so darstellen. Ja? Und wie wird diese Erbinformation, das ist praktisch diese, wird sie umgesetzt in Merkmale oder in ihren Stoffwechsel. Das heißt, das ist ja im Endeffekt nur die Matrix, die abgeschrieben werden muss und die umgesetzt werden muss in Proteine. Und diese DNA wird repliziert, sagen wir, also wird abgeschrieben in einen Einzelstrang. Das ist die RNA, die Ribonukleinsäure, und heißt mRNA, Messenger-RNA. Und das Wort sagt ja schon, die Message, also die Botschaft, das ist die botschaftbringende RNA, die im Endeffekt dann zu den Mitochondrien wandert in der Zelle und dort in Proteine umgesetzt wird. Und die Proteine sind die eigentlichen Bausteine unseres Lebens. Die DNA und die Chromosomen sind praktisch nur die Matrix, aber das, was unser Leben ausmacht, sind praktisch die Proteine. Jetzt beurteilen wir die Genetik eines Patienten natürlich jetzt einmal aus der Sicht, aus der primären Sicht der Chromosomen. Das heißt, wir beurteilen die Chromosomen nach ihrer Anzahl, nach ihrer Größe, nach ihrer Struktur. Und hier habe ich Ihnen ein Bild mitgebracht, das aus einer Pränataldiagnostik ist. Ist vielleicht auch schon was Bekanntes, dass man sagt, das ist aus einer Fruchtwasserfunktion. Weil ja hier der Verdacht bestanden hat, dass hier die Anzahl der Chromosomen beim ungeborenen Kind nicht stimmt. Und das hat sich dann auch bestätigt. Das heißt, es gibt Lebensformen, wo die Anzahl der Chromosomen, es gibt Patienten, wo die Anzahl der Chromosomen nicht 46 ist, sondern vielleicht eins mehr oder eins weniger. Das heißt, das Erste, was wir anschauen, ist die Anzahl der Chromosomen und dann die Struktur der Chromosomen. Und in diesem Fall sehen Sie drei rote Punkte. Es war eine gezielte Suche, wie viele Chromosomen 21, also Körperchromosomen 21 bei diesem Kind vorliegen, ungeborenen Kind vorliegen. Und Sie können sich ausrechnen, dass es hier drei rote Punkte sind. Das ist eine sogenannte Trisomie, also Tri für drei. Somie, also ein somatisches Chromosom, ein Körperchromosom, Nummer 21, weil das 21. Chromosom betroffen ist und das ist das, was wir unter Down-Syndrom bezeichnen, auch wenn Sie sicher auch schon gehört haben. Das heißt, beim Down-Syndrom liegt eine Anomalie in der Anzahl der Chromosomen vor. Eines der Chromosomenpaare ist nicht ein Paar, sondern liegt dreifach vor. Das ist die Trisomie. Es gibt auch seltene Syndrome, wo eins fehlt, ja, wo ein Chromosom fehlt, was mit dem Leben auch selten, aber es ist vereinbar. Sonst ist es so, dass ganz selten also Syndrome vorliegen, wo die Anzahl der Chromosomen mit dem Leben vereinbar ist. Meistens kommt es überhaupt nicht zur Einnistung der Eizelle der Befruchteten oder zum frühzeitigen Abortus, weil an und für sich das mit dem Leben nur sehr selten vereinbar ist. Aber die häufigste Form, wo die Anzahl der Chromosomen nicht stimmt, ist die Trisomie 21. Und die kommt doch relativ häufig vor. Das heißt, hier beurteilen wir mal Chromosomen. Wenn wir jetzt aber auf die Ebene der DNS gehen, auf denen die Chromosomen ja bestehen, dann kann es auch sein, dass hier die Basenpaare nicht wirklich stimmen. Es ist zwar so, dass, wie ich gesagt habe, immer G mit C als Paar vorliegt, aber wenn Sie den oberen Strang sehen, Doppelstrang sehen, dann würde das die Reihenfolge eines gesunden Menschen sein. Und wenn Sie drunter sehen, ist es jetzt die Reihenfolge, die bei einem Patienten vorliegt, der eine bestimmte Erkrankung hat. Ja? Oder vielleicht auch nicht. Aber Sie sehen hier den Unterschied, auf der gleichen Stelle, wo GC sein sollte, liegt ein TA. Und das nennen wir Mutation. Das ist eine Mutation von der Ebene der DNS. Das heißt, die DNS ist mutiert und zeigt nicht die normale Sequenz, sondern eine mutierte Sequenz. Ja? Es gibt Erkrankungen, die jetzt nicht basieren auf chromosomalen Veränderungen, Anzahl und Struktur des Chromosoms, sondern die eben auf dieser Ebene des Gens liegen, wo Mutationen vorliegen. Da unterscheidet man auf zwei Dinge, monogene Erkrankungen und polygene Erkrankungen. Und wie das Wort schon sagt, eine monogene Erkrankung, da liegt eine Störung in einem Gen, das für ein bestimmtes Merkmal kodiert war. Es sind sehr seltene Erkrankungen, wo man dann gezielt suchen kann und sagt, man sucht ganz gezielt auf dem Gen, man stellt die Basenpaare dar und findet dann auch die Mutation. Meistens ist es nicht eine, sondern es sind auch mehrere in einem Gen. Aber die meisten Erkrankungen, die eine genetische Komponente haben, und wahrscheinlich ist es auch so, dass die Volkskrankheiten wie Diabetes oder die Herzerkrankungen, kardiovaskulären Erkrankungen sicher auch eine genetische Komponente haben, was wir derzeit aber noch nicht wissen, sind polygene Erkrankungen. Das heißt, es sind Mutationen oder Veränderungen aus vielen verschiedenen Genen und dieses Zusammenspiel der Veränderungen auf diesen Genen macht dann das Krankheitsbild aus. Jetzt möchte ich Ihnen noch den Begriff Phänotyp erklären. Das heißt, Sie wissen jetzt, unsere ganze Erbinformation liegt auf den Chromosomen, auf der DNS. Das ist praktisch unser Genotyp. Ja? Das ist ihr bestimmter individueller Genotyp, 99% sind gleich und 1% gehört nur ihnen. Sie sind einzigartig auf dieser Welt, ja, und kodiert durch ihre Basensequenz in dem einen Prozent aus ihrer DNA. Es kann nicht sein, dass du sagst, der Phänotyp, der zupassende Phänotyp heißt, wie macht sich dieses Merkmal dann, wie zeigt sich dieses Merkmal? Und der Phänotyp ist durchaus auch die Haarfarbe, die Augenfarbe, sind verschiedene Merkmale. Es kann nicht sein, dass du sagst, dass ihre DNS vollkommen übereinstimmt mit dem eines gesunden Menschen. Dass sie aber trotzdem Mutationen haben, die jetzt keine Krankheit auslösen, aber die sich vielleicht phänotypisch zeigen, weil sie eben sagen, ja, ihr ein Ohr ist größer als das andere, oder wie, es hat keine Krankheitsrelevanz, aber es zeigt sich im Phänotyp, im Bild, wie sie erscheinen. Es kann aber auch sein, dass Mutationen im Phänotyp überhaupt nicht bemerkt werden. Und da war es so, warum ist diese Entwicklung, der genetische Einfluss im Bereich der Diagnostik von Erkrankungen, im Bereich um Risikoevaluierungen, wie groß ist Ihr Risiko, dass Sie eine Krankheit bekommen, oder eben auch in der Pharmakogenetik, welchen Einfluss hat Ihre genetische Situation, dass Sie auf ein Medikament speziell reagieren, dass es bei Ihnen wirkt, nicht wirkt, oder dass ganz speziell bei Ihnen das Medikament zwar wirkt, aber Sie besonders überreagieren, ja? Oder die doppelte Dosis brauchen, warum Sie die doppelte Dosis brauchen. Und warum diese Entwicklung überhaupt stattfinden konnte, die liegt jetzt fast 20 Jahre zurück. 1990 ist das Humane Genomprojekt initiiert worden, weltweit. Und was ist das Humane Genomprojekt? Das heißt, es wurde der Auftrag gegeben und auch finanziert von öffentlicher und privater Hand, die komplette DNS von allen Chromosomen eines gesunden Menschen zu sequenzieren und aufzuzeigen. Sequenzieren heißt, die Sequenz, die Reihenfolge der einzelnen Basen zu untersuchen und aufzuzeigen und als Standard oder Pseudostandard zu veröffentlichen, sagen, so sollte die Sequenz bei einem gesunden Mann, Frau ausschauen und man kann das als Vergleichsstandard verwenden. Und Sie werden sich fragen, warum ist man nicht früher auf die Idee gekommen? Die Idee ist nicht neu und die ist schon alt, nur die Technologie war der Limit. Also wir haben es nicht geschafft, seit 20 Jahren diese große Menge, das muss man sich vorstellen, wir haben 25.000 Gene in diesem Chromosom, 3 Milliarden Basenpaare. Ja. Das ist eine riesen Menge, komplexe Menge, und die zu sequenzieren, das war einfach nur in sehr großem Aufwand möglich. Am Anfang waren es 1.000 Wissenschaftler in 14 Ländern damit beauftragt, gleichzeitig. Und jeder hat ein Stück gekriegt praktisch, oder auf ein Stück gestürzt und hat es sequenziert. Das erste Chromosom hat diese ganze Gruppe weltweit 2 Jahre gebraucht. Nur um Ihnen zu zeigen, warum das so lange gedauert hat. 11 Jahre hat es gedauert, bis der gesamte Chromosomensatz und die gesamte Erbinformation eines gesunden Erwachsenen durchsequenziert war. Und um Ihnen auch noch zu vermitteln, wie schnell die Entwicklung in der Zeit war, für das erste Chromosom haben sie 2 Jahre gebraucht. Für das zweite Chromosom 1 Jahr und für die restlichen dann zum Schluss die letzten 2 Jahre, da haben wir 10 Chromosomen in 2 Jahre gemacht. Heute wird es wahrscheinlich sein, dass wir das gleiche Projekt innerhalb einem Jahr abgeschlossen wäre. Weil parallel dazu die technologische Entwicklung auch sehr schnell gegangen ist, weil einfach der Bedarf da war, dass man sagt, es ist wichtig, diese Information zu haben und wir müssen für diese Information kommen. Es ist 2001 ist es publiziert worden, wie praktisch der Goldstandard der Erbinformation eines gesunden Menschen ausschauen sollte. Und da hat natürlich der Boom praktisch begonnen, einerseits zu vergleichen, eine Gruppe von Patienten, die gleiche Krankheit haben, wo weicht hier genetisch die Erbinformation im Vergleich zum Gesunden ab? Ja, also das sind diese sogenannten Assoziationsstudien. Welche genetische Information ist möglicherweise mitverantwortlich für ein bestimmtes Krankheitsbild und hat im Endeffekt nur die Genetik dieser Krankheit verglichen mit dem Gesunden, also das war die eine Richtung. Dann hat es noch andere Richtungen gegeben, der Risikoeinschätzung, welche genetische Information ist assoziiert mit einem höheren Risiko, eine Krankheit später zu kriegen. Und eine andere Richtung war eben die Pharmakogenetik. Welchen Einfluss hat die Genetik die Erbinformation in ihrem Körper, wie sie auf bestimmte Medikamente wirken. Das hat natürlich für sie keinerlei Relevanz, solange sie das Medikament nicht einnehmen müssen. Es könnte aber in dem Fall eine Relevanz bekommen, wenn sie in eine Situation kommen, dass sie mit diesem Medikament behandelt werden. Und das ist der Bereich der Pharmakogenetik, der in den letzten 10 Jahren, also beginnend mit der Veröffentlichung des humanen Genoms, auch begonnen hat, wie ich einen unheimlichen Aufschwung zuerst einmal erlebt hat, dann einen Einbruch erlitten hat, wie viele andere medizinische Entwicklungen und jetzt in dem Bereich gelandet ist, wo man sagt, jetzt beginnt wirklich Einzug in die Behandlung aufzunehmen, in die Routinebehandlung aufzunehmen. Und ich möchte Ihnen nur ein Beispiel geben, zuerst einmal ein bisschen der Theorie, wo das genetische Problem liegen könnte, warum Sie auf ein Medikament bestimmt reagieren und dann ganz bewusst am Beispiel Brustkrebstherapie auch wirklich ein Beispiel aus dem Alltag bringen, wo wir uns sehr fokussiert haben im Krankenhaus, die Elisabeth Ihnen zu sagen, in unserem Labor, sagen, wo ist der Einfluss und was kann man machen vor der Therapie, wenn Sie in die Situation kommen, damit Sie die maximale Wirkung praktisch haben und erleben können mit möglichst wenig Nebenwirkungen. Das heißt, die Pharmakogenetik, ich habe schon gesagt, beschäftigt sich mit der unterschiedlichen individuellen Medikamentenwirkung in Abhängigkeit von ihrer genetischen Situation. Wo macht das Sinn? Wenn Sie jetzt Zahnschmerzen haben oder Schmerztablette nehmen, 1-2 Mal, dann macht es wenig Sinn, wenn ich Ihre Genetik, also Ihre Genanalyse durchführe, die sehr aufwendig ist und Ihnen sagen, na, eigentlich sollten Sie was anderes nehmen, weil da es dauert so lange, dass die Zahnschmerzen schon vorbei sind. Also es macht nur in dieser Situation Sinn, wo Sie längere Zeit ein Medikament einnehmen müssen. Ja, über mehrere Wochen, über mehrere Monate. Und es ist logisch, dass das in einer Situation ist, wie zum Beispiel ein chronischer Schmerzpatient, ja, der über mehrere Monate ein Medikament gegen seine Schmerzen einnehmen muss, damit er eben schmerzfrei oder möglichst schmerzarm leben kann. Und ein Hauptindikationsgebiet für die Pharmakogenetik ist die Onkologie, also die ganze Krebstherapie. Erstens, weil sie sehr lange behandelt werden müssen und zweitens, weil Krebstherapeutika sagen wir, so richtige Hammer sind. Ja, das sind hochwirksame Stoffe, die natürlich aufgrund ihrer Zusammensetzung auch sehr viele Nebenwirkungen, also sehr schwere Nebenwirkungen haben. Das heißt, die Pharmakogenetik hat dort ihre Bedeutung, wo man sehr lange therapieren muss, oder wo sehr lang und sehr intensiv therapiert werden muss mit Medikamenten. Weil da ist es so, dass man dann versucht, dann wirklich Therapie auf ihre Situation abzustimmen. Und dort macht es auch Sinn, vor einer Verabreichung schon die genetische Situation des Patienten und der Patientin zu analysieren, um genau nach Auswahl und Dosierung sagen zu können. Auf das werden Sie wahrscheinlich gut ansprechen. Oder Sie brauchen die doppelte Dosierung oder Sie brauchen nur die Hälfte der Dosierung. Also dort ist das Haupteinsatzgebiet der Pharmakogenetik. Noch ein kleiner Schwenk, wie wirkt oder funktioniert eigentlich ein Medikament? Also wir können ja Medikamente in verschiedener Form verabreicht bekommen, in Form einer Infusion, also intravenös, aber die meisten Medikamente werden oral verabreicht, das wissen Sie selber wahrscheinlich aus Ihrer Erfahrung, das heißt, ich schlucke die Tablette oder einen Saft oder irgendwas. Das heißt, es muss einmal das Medikament im Magen passieren, wo sie sich praktisch auflöst und die Magensäure überleben und wird dann im Darm resorbiert und kommt dann in den Blutkreislauf, wo es dann wirken kann. Und hier gibt es zwei verschiedene Medikamentenformen. Es gibt Medikamente, die praktisch schon als Wirkstoff verabreicht werden und die erkennt der Körper ja eigentlich gar nicht als körpereigene Substanz, sondern das ist ja einmal ein Fremdstoff für den Körper. Gleichzusetzen möglicherweise mit einem Gift. Also versucht der Körper, diesen Fremdstoff möglichst schnell wieder loszuwerden. Metabolisiert ihn in der Leber, in unserem Hauptstoffwechselorgan und versucht ihn so schnell wie möglich wieder auszuscheiden. Und die zweite Möglichkeit ist, dass eine Vorstufe des Wirkstoffes verabreicht wird. Und diese Vorstufe kann nicht wirken, außer sie wird in der Leber verstoffwechselt zum eigentlichen Wirkstoff. Das ist der grundlegende Unterschied. Es gibt viele Medikamente, das wissen Sie wahrscheinlich gar nicht als Patient, die gar nicht in der eigentlichen Wirkstoffform verabreicht werden, sondern die erst die Leber passieren müssen, damit sie wirken können.
Das ist auch ein gewisser Schutz dann, nicht?
Also ja, natürlich, weil ich sage, Es ist ja so, der Körper kennt ja ein Medikament nicht. Der kennt nur das, kenne ich nicht, das Fremdstoff, ja, versucht es auszuscheiden und man hat den Spieß umgedreht und sagt, ich kann den Körper praktisch auch nutzen, diese Stoffwechselleistung der Leber, und gebe einen Vorwirkstoff, der dann eigentlich umgesetzt wird. Und ich nehme jetzt nur ein Beispiel, damit Sie dann das mit dem Brustkrebs verstehen können. Ja? In der Leber passieren zwei Phasen. Und wenn wir jetzt dieses Beispiel nehmen, eines Medikaments, das in der Vorstufe verabreicht wird, dann wird es resorbiert, kommt also über den Darm resorbiert, kommt in den Blutkreislauf, kommt in die Leber und wird dort in der ersten Phase durch Enzyme in den eigentlichen aktiven Stoff umgesetzt. Und ich möchte hier ein bisschen auf den Fokus dieser Enzyme hinleiten. Ja. Das ist eine Enzymgruppe der Phase 1, die heißen Cytochrom B450 Enzyme. Das ist eine Enzymfamilie, die sehr ubiquitär, sagen wir, vorkommen. Kommt bei uns vor, bei Tieren und Pflanzen vor, die sind sehr aktiv. Ja. Und die Gene, die für diese Enzyme kodieren, die sind sehr variabel. Ja. Und das ist der Grund, warum die Gene, die für diese Enzyme kodieren, einen massiven Einfluss haben können, wie das Medikament bei ihnen umgesetzt wird. Ja. Weil es gibt ein Genmuster für diese Enzyme, das dann abgeschrieben wird und inaktive Enzyme produziert, die eigentlich dann nichts umsetzen. Das heißt, Sie haben eine Enzymgruppe, die diesen Wirkstoff von der Vorstufe in den eigentlichen Wirkstoff nicht umsetzt. Solange Sie den Wirkstoff nicht brauchen, werden Sie das gar nicht merken. Aber in dem Moment, wo Sie dann in die Situation kommen, diesen Wirkstoff brauchen, wird praktisch die Vorstufe nicht umgesetzt und es kann natürlich auch nicht wirken. Und umgekehrt gibt es auch die Situation, dass Sie sind hyperaktiv, ja? Dann wird der Wirkstoff extrem schnell umgesetzt und extrem schnell ausgeschieden. Das heißt, die Zeit, wo Sie dieses therapeutische Wirkstofflevel im Blut haben, ist zu gering, weil gleich wieder ausgeschieden wird. Kann auch nicht wirklich wirken. Ja? Und das ist jetzt am Beispiel des Brustkrebs ganz gut zu erklären und das ist in den Alltag schon eingezogen. Ja? Und wenn wir jetzt bedenken, Brustkrebs ist einer der häufigsten Krankheits- oder Krebsarten bei den Frauen, 28% sind betroffen. Und somit ist natürlich der Fokus wieder nicht in der Onkologie, sondern dort, wo eine große Häufigkeit ist. Man beginnt immer dort logischerweise, wo der große Bedarf da ist. Deswegen hat man im Bereich des Brustkrebs einmal begonnen, diese Pharmakogenetik zu implementieren. Und die übliche Therapie in dem Fall, wo ein Brustkrebs festgestellt wird, ist einmal primär den Brustkrebs zu entfernen, also die Krebszellen zu entfernen. Und dann die Chemotherapie oder auch eine Hormontherapie, beziehungsweise bestimmte Antikörper gegen die Krebszelle einzusetzen. Ja. Und ganz wichtig in der Therapiewahl ist einerseits die Genetik der Tumorzelle des Brustkrebs, weil die Tumorzelle hat ihre Eigenschaften. Ja, und je nachdem, welche Eigenschaften die Tumorzelle hat, danach richtet sich die Therapie. Es gibt Tumorzellen im Brustkrebs, die einen sogenannten Östrogenrezeptor haben, ja, an der Oberfläche. Ja, das sind Rezeptoren, die Östrogen binden. Es gibt aber auch Tumorzellen, die Progesteron binden. Ja? Also das ist aber in der Genetik der Tumorzelle an sich festgeschrieben. Und andererseits, wie ich schon gesagt habe, ist die Genetik des Patienten wichtig. Und wie bringe ich jetzt diese Informationen zusammen, dass ich die richtige Therapie wähle? In dem Fall, dass die Tumorzelle einen Östrogenrezeptor exprimiert, sagen wir, an der Oberfläche, bei 50% der Brustkrebspatienten im Fall, versuche ich, diese Tumorzelle durch ein Antiöstrogen zu behandeln. Und zwar, warum mache ich das? Ja, weil ganz selektiv die Tumorzelle im Endeffekt zerstört wird und die Nebenwirkungen relativ gering sind, weil sie woanders nicht binden kann, dieses Antihormon. Das heißt, es bindet selektiv an der Brustkrebstumorzelle, wenn ich ein Antiöstrogen einsetze. Und eines dieser Antiöstrogene oder Antihormone ist Tamoxifen, das seit Jahren zur Behandlung der Brustkrebstherapie eingesetzt wird. Und dieses Tamoxifen ist genauso ein Medikament, das in einer Vorstufe verabreicht wird. Und das durch diese Zytochrome in die aktiven Metaboliten umgesetzt werden. Das heißt, in dem Fall habe ich eine genetische Situation, wo diese Enzyme inaktiv sind. Dann können sie praktisch diesen Wirkstoff auch nie umsetzen. Sie werden dann kaum einen Wirkstoff in ihrem Blut haben und Sie müssen nach einer alternativen Therapie suchen, weil es keine ist. und der Brustkrebs dann so medikamentös nicht wirklich effizient behandelt werden kann. Wir haben jetzt einer Gruppe von Patientinnen angeschaut und das ist vielleicht ein bisschen kompliziert, aber das kann man ganz einfach machen. Es sind hier drei Linien und die verschiedenen Linien zeigen die Gruppen von Patientinnen, die eine bestimmte genetische Situation, was diese Enzyme betrifft, haben. Ja? Und sie brauchen nur die unterste Linie, das ist praktisch die Überlebenszeit. Ja? Das ist die Überlebenszeit, die kumulative Überlebenszeit auf der Y-Achse und das heißt, wenn es schnell abfällt, ist die Überlebenszeit relativ kurz. Und wenn sich die Linie lang hinüberzieht, dann ist die Überlebenszeit lang. Ja. Und wenn Sie die unterste Linie anschauen, das sind jene Patientinnen, die keine aktiven Enzyme hatten. Und sie sind viel früher gestorben, als wie jene Patientinnen, die aktive Enzyme hatten. Sie hat eine ganz andere genetische Situation, dass diese Enzymgruppe hat. Und dann haben wir zeigen können, dass es sehr wichtig ist, bevor man dieses Medikament verabreicht bei Brustkrebspatientinnen, die Genetik wirklich zu analysieren, weil sich danach wirklich die Therapiewahl entscheidet. Ja. Das Gleiche funktioniert bereits schon beim Dickdarmkrebs, bei bestimmten Formen von Dickdarmkrebs, bei bestimmten Formen von Leukämie, das ist schon Routine bei uns in der Therapiewahl, dass in bestimmten Situationen eine Genanalyse gemacht wird, bevor die Therapie eingesetzt wird. Und ganz neu rezent, seit 1 bis 2 Jahren ungefähr, haben wir auch gesehen und feststellen können, dass die genetische Disposition bei der Therapie von der Hepatitis C eine wesentliche Rolle spielt. Die Hepatitis C ist sicher eine infektiöse Erkrankung, die über Jahre mit Interferon therapiert werden muss. Und man hat gesehen, dass Patienten, die eine bestimmte Mutation hatten, die also schlechter darauf ansprechen, also solche, die sie nicht haben. Und so handeln wir uns praktisch stückweise oder schrittweise in diese Pharmakogenetik, in die wirkliche Realität hinein. Und es ist sicher so, dass viele nach Maß ja, Traum oder Wirklichkeit, sicher nicht mehr Traum, auch noch nicht die Wirklichkeit in allen Bereichen, aber sie wird schrittweise in Wirklichkeit. Und wenn man sich parallel dazu die technologische Entwicklung anschaut, Sie sehen hier im Hintergrund, das ist ein sogenannter Genscan eines Patienten. Das heißt, wir können jetzt derzeit auch schon bei uns, also da braucht man gar nicht so große technische Ausrüstung mehr, Ihr Genom wirklich durchscreenen oder ein Großteil Ihres Genoms schon, das ist schon möglich. Diese Resultate auswerten und das wäre halt unser Traum, sagen, und dann genau sagen, in dem Fall, dass Sie diese Erkrankung haben, nehmen Sie das, das, das oder das. Das wäre das Ziel nach Maß und die Wirklichkeit wird schrittweise, so schätze ich dann, erarbeitet sein, in Realität kommen und in 20 Jahren einfach geschafft haben, dass es wirklich gibt, die sogenannte Personalisierung.
Das klingt alles sehr, sehr vielversprechend. Wie lange dauert so eine Genomanalyse?
Das ist unterschiedlich, wie ich gesagt habe, es kommt darauf an, wie viel DNA Sie sequenzieren müssen oder wie viele Mutationen Sie anschauen müssen. Ist es eine Mutation, dann ist es in 2 Stunden gemacht.
Aha.
Wird immer aus dem Vollblut gemacht, das heißt, es wird immer aus Zellen des Blutes, kann aber aus Speichel gemacht werden, aber im Blut haben wir einfach viel mehr Zellen, da tun wir uns leichter, weil wir viel mehr Material zur Verfügung haben. Ist es eine Mutation, wo praktisch nur ein Basenpaar ausgetauscht ist, ist es in 2 Stunden fertig, ist es ein ganzer Scan, dauert schon 2 Tage. Aber es ist trotzdem zufriedenstellend schnell.
Das glaube ich auch. Ja, bitte.
Für alle, die schon sehr hungrig sind, es gibt auch jetzt schon Suppe oder die, die eben wieder zurück in die Arbeit müssen, sie können es auch von da draußen mithören noch.
Also, wer es eilig hat, darf schon zum Suppentopf. Wer hat schon eine Frage? Bitte. Der Herr, bitte. Ist schon eingeschaltet.
Ich habe folgende Frage. Die Mutation der Gene, findet die schon im Mutterleib statt oder so, oder findet die im Lauf des Lebens statt? Oder?
Das bin ich sehr froh,
durch eine Lebensführung oder wie beeinflusst?
Es ist beides. Ja, es ist beides. Es gibt Mutationen, die bereits also schon bei Geburt vorliegen.
Ja.
Und es gibt Mutationen, die sind wesentlich häufiger, die im Laufe der Zeit auch kommen.
Ja. Ja. Das heißt also auch im Fall von Zuckerdiabeteserkrankung oder so.
Das kann auch zum Beispiel sein, dass Mutationen in Hautzellen entstehen durch Sonnenbestrahlung. Hm. UV-Bestrahlung ist also wirklich ein Mutant. Ja. Und es gibt mutante Chemikalien zum Beispiel. Ja? Mutante heißt, dass sie Mutationen auslösen können. Und das ist ja der Grund, wenn Sie sich zurückerinnern an das zweite Tier, warum diese Doppelhelix so verpackt ist und so zusammengepackt ist, weil es auch ein Schutz sein soll gegen Einfluss von außen, dass diese Kodierung auch geschützt ist.
Ja.
Und weil es einfach im Laufe der Zeit und im Laufe des Alterungsprozesses der Zelle einfach ist. Die Zellen vermehren sich ja, teilen sich ja ständig. Ja. Das muss ja ständig wieder abgeschrieben und in gleicher. Das ist genauso wie wenn Sie wo was abschreiben, ja? Oder abtippen. Sie machen Tippfehler.
Okay, danke.
Die Herren trauen sich zum Thema messen.
Mich da.
Bitte? Sie wissen schon alles, Sie haben sich gut vorbereitet, die Damen, ja.
Mich würde interessieren, wie hat man denn diesen gesunden Menschen herausgefunden? Wie hat man denn gewusst, dass der gesund ist?
Ich habe nicht gewusst.
Okay.
Er hat sich nur gesund gefühlt, ja. Er hat sich nur gesund gefühlt. Es ist ganz interessant, weil parallel dazu hat 1998, also 8 Jahre nach Beginn des großen Projektes, ein zweites Projekt begonnen von Greg Venter, als Amerikaner, der auch begonnen hat zu sequenzieren. Der hat sich selbst genommen, ja. Und das war dann, das Interessante war, dass dann festgestellt wurde, wie er 40 war, dass er ein höheres Risiko für Alzheimer hat. Das weiß jetzt die ganze Welt. Ja? Also es ist ein Pseudo-Gesunder.
Ja? Okay, das war für mich, wie weiß man das, ja, der so?
Pseudo-Gesunder.
Und kann man diese Methode auch bei Allergien anwenden?
Bei Allergien, es gibt schon Dispositionen für Allergien, ja, aber es ist jetzt so, dass Sie müssen immer vorher wissen, was Sie suchen, damit Sie es finden. Wenn Sie jetzt Ihr ganzes Genom, ja, sequenzieren lassen würden, und dann heißt es ja noch gar nicht, dass Sie ein Resultat bekommen. Weil Sie müssen gezielt suchen. Das heißt, man muss vorher wissen, wo man sucht, damit man auch ein vernünftiges Resultat findet. Und vielleicht ganz interessant, es gibt jetzt verschiedene Firmen derzeit weltweit, die das anbieten. In der Zeitung gewesen, schicken Sie eine Speichelprobe um 1000 Euro oder 100 Euro. Ja.
Wie lange Sie alt, genau. Wie alt Sie werden, ja.
Es ist auch von der österreichischen Bioethikkommission wirklich auch veröffentlicht worden, das ist mit Vorsicht zu genießen. Ja? Nicht, dass es nicht stimmt, was sie machen. Ja? Die Sequenz stimmt sicher, weil die sind wirklich technologisch sehr gut ausgestattet. Nur was tun sie mit diesen Engeln? Was tun sie damit? Ja? Sie gehen zu ihrem praktischen Arzt und der sagt, um Gottes Willen, was soll mit den Hieroglyphen? Ja? Ja? Also das ist eigentlich das große Problem. Jetzt, wie setzt sich das in Information, die wirklich relevant für sie ist. Ja? Und das Problem ist zum Beispiel auch, wenn man sequenziert, wo man für Erkrankungen, wo man dann weiß, das ist so die Erkrankung, aber ich muss dem Patienten sagen, Therapie habe ich leider keine. Ne? Wollen Sie das dann wirklich wissen? Ne?
Können diese Medikamente bis auf die Chromosomenebene wirken?
Nein, sie wirken nicht auf Chromosomenebene. Ja, es gibt so, dass du sagst, natürlich, es gibt Medikamente im weitesten Sinn, die möglicherweise mutagen sind. Ja. Dann ist es natürlich so, dass sie eine Mutation auslösen können, aber das wird ja vorher getestet. Dann wird es ja gar kein Medikament. Also auf die Chromosomen an sich.
Und gibt es eine Möglichkeit, die Chromosomen direkt zu beeinflussen?
Naja, es ist so, dass sie sagen, in vitro können sie das schon machen, ja. Aber nicht in der Zelle, weil wenn Sie jetzt zum Beispiel sagen, Sie müssen ja in eine Zelle hinein, ja, dann gehen Sie ja nur praktisch in eine Zelle Ihres Körpers rein. Und die Gentherapie setzt ja dann dort an, dass man sagt, man verabreicht Medikamente, die versuchen, bestimmte Zellen Ihres Körpers genetisch zu verändern, ja, weil dort eben der Schaden ist. Ja, und man versucht, die auszutauschen gegen Zellen, die genetisch richtig sind. Aber direkten Einfluss können Sie nicht. Also, ich meine, außer Sie machen eine In-vitro-Fertilisation, dann schon.
Bitte.
Könnten Sie noch ein paar Worte zur Epigenetik sagen? Vielleicht gibt es ja da was Spannendes.
Die Epigenetik ist ein sehr komplexes, spannendes Thema an sich. Und so, darunter versteht man jetzt praktisch die Genetik, die außerhalb des Zellkerns liegt. Ja? Die in den Mitochondrien zum Beispiel liegt, weil unser, ist sehr richtig, dass sagt nicht 100% unserer Erbinformation liegt im Zellkern, sondern ein ganz geringer Anteil liegt auch in den Mitochondrien. Ja. Und die Epigenetik reflektiert oder befasst sich mit jenen Teilen, wo man sagt, die jetzt nicht unmittelbar im Zellkern stattfindet, sondern Einflüsse, die
einen genetischen Einfluss auf ihre Zelle oder auf ihre Krankheit oder Gesundheit haben, wie viele Faktoren sind, die eben außerhalb des Zellkerns auch stattfinden. Aber es ist ein sehr komplexes Thema. Aber wird an Bedeutung immer mehr gewinnen.
Wird die Genanalyse jetzt im Spital bei jedem Patienten gemacht, bei Brustkrebs oder
nein, das ist so, wie gesagt? Primär ist es einmal so, wird einmal die Diagnostik gemacht und die Tumorzelle diagnostiziert. Welchen Rezeptor tragt die Tumorzelle einmal? Und ich habe mehrere Rezeptoren aufgeführt. Ja. Es ist zum Beispiel auch so, dass ich sagen, wir bestimmen einmal, welche Rezeptoreigenschaft hat der Tumor, ja, im Fall von Brustkrebs. Und das wird schon gemacht. Ja. Das ist routinemäßig wird gemacht. Da gibt es ja auch zum Beispiel einen Rezeptor, den Herceptin oder HER2-Rezeptor, also 20-30% der Brustkrebstumoren haben so einen Herceptin-Rezeptor. Und es ist ganz gezielt in den letzten Jahren entwickelt worden, das Herceptin als Medikament gegen HER2-Positive. Und das ist Routine-Diagnostik. Das heißt, der Tumor wird immunhistochemisch angeschaut, welchen Rezeptor hat er an der Oberfläche und daraufhin wird schon die Therapiewahl gesetzt.
Ja, wenn es keine Fragen mehr gibt, dann, oder? Sehe ich da hinten noch eine Hand? Nein? Okay, dann bitte, die Suppe ist schon zu genießen. Dann sage ich mal danke für den wirklich spannenden Ausführungen. Ich möchte noch die nächsten Veranstaltungen. Sie können ruhig gehen, Sie hören es draußen auch. Also es sind nur die nächsten Veranstaltungen noch anzukündigen. Am Sonntag, den 12. gibt es die philosophische Matinee um 10.30 Uhr zum Thema Wie speist der Geist? Also da geht es ums was ich esse, das bin ich, so ungefähr, mit Thomas Moers. Thomas Moers ist ein Philosoph, der schon einige Male im Kepler-Salon war.